Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Willkommen zur Horrorshow, der Horrorshow at Extreme Rules 2020 und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 328. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und ihr merkt schon, der Grusel liegt in der Luft und deswegen brauche ich natürlich auch einen entsprechend furchterregenden und erschreckenden Kompagnon an meiner Seite. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Morgen.
Passend zur Jahreszeit, im Juli, da wissen wir alle, da liegt Halloween, deswegen die Horrorshow at Extreme Rules. Auch einfach ein fantastischer Name, oder? Also wirklich grandios.
Der rollt geradezu von der Zunge, also da hat man sich wirklich ausgetobt, was die Namensgebung angeht.
Wirklich, ja. Also, Mann, verstehe. Und auch wenn du dann wirklich immer gemerkt hast, dass die Leute das auch wirklich in den Promos so sagen müssen. Ja, und wenn ich die dann auf dich treffe bei der Horrorshow at Extreme Rules, dann bin ich so, Mann, ey, lass es sein. Nur hier uns Drew hat einfach gesagt, scheiß drauf, ich nenne das Ding hier Extreme Rules.
Ja, der ist Champion, der darf das, der darf sich hier die Freiheiten gönnen. Genau. Aber ja, wir sprechen heute ein bisschen über Extreme Rules. Ich glaube auch, dass wir uns nicht immer an Wording von WWE halten werden und hier den kompletten Namen aussprechen werden. Es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass man jetzt immer so diese Claims draufpackt. Oder ist es sowas, wie man das früher gehabt hat mit der Super Show Raw und SmackDown und jetzt zuletzt das Greatest Match Ever? Ist das so ein bisschen nicht Fishing for Compliments, aber Fishing for Aufmerksamkeit?
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ganz klar Fishing for Aufmerksamkeit. Also auch, weil dann, also ich sag mal, vielleicht für Leute, die jetzt so ganz sporadisch da mal reinschauen, sagen so, ja gut, Extreme Rules kenne ich. Aber die Horrorshow Extreme Rules, ja, da muss ich doch mal einschalten.
Da muss ja was Krasses passieren, wenn das Horrorshow heißt.
Also, nein, ich House of Horrors Match.
Es war das Beste. Ich habe übrigens letztens festgestellt, dass es eine Drei-Fragezeichen-Folge gibt, die House of Horrors heißt.
Perfekt, die muss ich mal hören. Vielleicht kommt da Bray Wyatt vor.
Vielleicht hat da WWE auch abgeschaut, hat irgendwie bei einer Tour auf Spotify geschaut. Geil, House of Horrors, machen wir sofort. Naja, auf jeden Fall heute soll es ein bisschen die Vorschau geben. Glaubst du, das ist ein Spoiler, die Horrorshow? Das wird so schlimm, wie der Name klingt?
Nee, das wird einfach Horror, weil da jemandem vor laufender Kamera das Auge rausgerissen wird.
Mit CGI-Effekten?
Nein, ehrlich. Also, okay. Da kann man noch ein bisschen Einsatz zeigen für die Firma, oder?
Ja. Ja, da werden wir auch gleich noch drüber plaudern, natürlich über das Eye for an Eye Match zwischen Seth Rollins und Rey Mysterio. Aber auch interessant ist ja nicht nur der Titel dieser Show, die uns da in der Nacht vom Sonntag auf den Montag erwartet, sondern natürlich auch die Tatsache, dass einige Matches, von denen man gedacht hätte, dass die eigentlich an dem Abend stattfinden würden, weil die Storylines darauf ausgelegt waren, die finden jetzt nicht statt. Wir haben Randy Orton gegen Big Show in einem Unsanctioned Match. Das hat man jetzt auf Raw gelegt. Und wir haben auch den Barfight zwischen Jeff Hardy und Sheamus, wo wir auch eigentlich alle gedacht haben, das ist so ein Ding für eine Pay-Per-View eigentlich. Den hat man auch in Richtung SmackDown verschoben, Kai. Ist das, ja, ein Indiz dafür, dass man versuchen will, die Leute eher wieder Richtung Weeklies zu drücken und zu sagen, ja, schaut da rein, weil quotentechnisch sieht's hier gerade bei WWE ein bisschen mau aus.
Ja, also das wird's genau sein, ne? So dieses, bitte, guck doch mal hier auch zu. Bin aber jetzt allein aus purer Konsumentensicht, der jetzt im Rahmen von Headlock eh alles schauen muss, sag ich jetzt mal.
Schauen darf.
Genau, die Erlaubnis hat, das alles schauen zu dürfen. Also,
ja, genau.
Bin ich auch nicht traurig drum, dass wir jetzt hier mal eine Card mit 7 Matches haben. Obwohl, sind wir mal ehrlich, wir machen den Bums jetzt hier auch schon lang genug, dass wir wissen, jetzt morgen wird nochmal irgendwie was getwittert. Sonntag macht nochmal irgendjemand so ein TikTok-Video oder sowas. Und dann zack, haben wir 9 Matches auf der Card.
Ja, so sieht's
aus. Lacey Evans gegen Naomi oder so.
Oh, bitte, ey. Ja. Und noch ein bisschen, wir brauchen unbedingt noch ein Karaoke-Rematch, wenn du mich fragst, weil das war das Beste.
Das Ding habe ich gestern gesehen, ne? Das Video habe ich gestern nochmal geguckt und auch meiner Freundin gezeigt. Wirklich, das war so viel Fremdscham wie eine ganze Staffel Stromberg. Also, das war so heftig, ne? Also, ich sag mal, Lacey Evans wurde nachher noch gesagt, so, ja, okay, gut, 45 Sekunden sind schon verdammt lang. Dann Dana Brooke, aua. Dann Tamina, die auch einfach nicht mal den Text kennt, wo ich sage so, Mann, jetzt hilft auch mal einer der Frau da. Und dann Naomi, die auch so gar keinen Bock hatte, weil die ja auch wirklich wresteln kann. Also, das war richtig, richtig schlimm.
So ist es. Aber die Quoten da waren gar nicht so schlecht, immer noch besser als bei Raw, muss man auch dazu sagen. Bei Raw hatten wir jetzt gerade mal 1,561 Millionen Zuschauer, ne?
Ja, all-time low.
All-time low in der Geschichte von Monday Night Raw, und das will schon was heißen. Spielen natürlich auch andere Faktoren mit rein. Ich glaube auch, dass in der heutigen Zeit der Corona-Krise viele Zuschauer was Besseres zu tun haben werden, als sich Raw anzuschauen, gerade in der Art und Weise, wie es momentan präsentiert wird. Trotzdem Problem, sagen wir es mal so.
Wenn ich mich nicht täusche, geht doch nächste oder übernächste Woche die NBA wieder los, ne? Und die NHL, glaube ich, auch.
Ja, im September, glaube ich, oder?
Ja. Nee, also auf jeden Fall jetzt eine innerhalb der nächsten Wochen schon sollte, glaube ich, okay, wieder starten. Also jetzt nagel ich mich nicht genau darauf fest, aber es wird kommen, sagen wir es einfach mal so, ne? Und ich glaube, das wird nochmal viel, viel fieser, weil wenn du dann wirklich so einen kompetitiven Sport hast, wie zum Beispiel Basketball, da sind die Leute, glaube ich, viel eher dabei, das live zu schauen und sagen dann, ja gut, vielleicht gucke ich dann doch eher NBA anstatt Raw. Und dann wirst du nochmal schlechtere Ratings haben.
Das wird eine spannende Zeit werden. Auch die Frage, wie das damit aussieht, ob sich das die Sender so lange gefallen lassen. Weil wir haben uns, gehen mal so ein halbes Jahr zurück oder ein Dreivierteljahr zurück, als WWE damals zu Fox gewechselt ist. Da haben wir ja auch gesagt, so ja, eigentlich 3,5 bis 4 Millionen Zuschauer sollten es dann eben schon sein. Jetzt sind es aktuell bei der letzten Ausgabe, ja, waren es, also bei der Ausgabe vom 10. Juli, also für die aktuelle Ausgabe haben wir noch keine Ratings, weil wir das hier am Morgen direkt nach der Show aufnehmen. Da waren es gerade mal 1,9 Millionen Zuschauer, also schon sehr viel weit weg. Und vor allem natürlich auch in der Demografie erreicht WWE da nicht gerade die Hauptzielgruppe, also die 18- von 49-Jährigen, sondern dann eher eine deutlich ältere Zuseherschaft. Und ich glaube auch, dass das noch ein Problem werden könnte, wenn man da nicht gegensteuert. Man versucht es jetzt, wie wir gerade schon gesagt haben, eben damit, dass du die vermeintlich großen Namen, Big Show, Randy Orton wahrscheinlich gerade der Hauptcharakter eigentlich bei Raw, würde ich jetzt mal ganz frech sagen, weil da ist mit die interessanteste Figur, die du irgendwo hast, dass man hier die Geschichte weiter fortsetzt. Und bei SmackDown hast du den Jeff Hardy mit der furchtbaren Redemption-Storyline, immer noch mit der ich bin ein genesener Alkoholiker-Storyline und kämpfe gegen meine Dämonen an. Da glaubt man immer noch dran, dass das die Quote zieht, und jetzt eben mit dem Barfight hofft man, dass Leute einfach aus ein bisschen aus Sensationsneugierde, so nenne ich es mal, da einschalten. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob das funktionieren wird oder ob da nicht einfach, ich weiß es nicht, dass da die Prioritäten ein bisschen falsch gesetzt werden, dass man immer noch gerade diese alten Talents weiterhin an die Spitze setzt. Aber Kai, ich würde sagen, wir starten einfach mal durch hier. Du hast es gerade richtig gesagt.
Übrigens, wir haben sieben, ganz ja, kurz, NBA-Neustart ist am 30., also in 2 Wochen.
Okay. Ich hatte irgendwie September gelesen, da habe ich mich verlesen wahrscheinlich. Gut. Aber lass uns hier ruhig mal loslegen. Du hast gerade schon richtig gesagt, wir haben noch keine Ankündigung für Kickoff-Shows, wir haben noch keine Ankündigung für weitere Matches. Auch da, wir haben schon im Vorfeld hier im Vorgespräch ein bisschen spekuliert.
Matt Riddle gegen Baron Corbin wäre jetzt nach SmackDown irgendwo möglich.
Street Profits gegen vielleicht Andrade und Angel Garza würde sich anbieten oder so als kleines Schwankerl für die Kickoff-Show.
Ja, weil wenn man ehrlich ist, da muss man, also so sehr muss man auch loben, meiner Meinung nach, von diesen 7 Matches, die wir jetzt hier sehen, würde ich jetzt an sich keins, außer vielleicht irgendwie Bayley gegen Nikki Cross in die Pre-Show packen.
Nö. Das kann man alles so machen. Und ich meine, die Main-Show muss ja auch eine gewisse Länge haben. Wir werden natürlich da auch eine gewisse Abstufung haben, was die Matches angeht. Aber ich könnte mir tatsächlich auch noch vorstellen, dass man das Tag-Team-Title-Match irgendwo in die Kickoff-Show steckt.
Das stimmt.
Einfach, damit man quasi so eine Art ja Einführung in Extreme Rules hat. Tables-Match ist ja da auch immer eine schöne Art und Weise, wie man so eine Karte erstmal starten kann. Und ich würde sagen, damit fangen wir dann vielleicht auch einfach mal an. Wir haben das in den vergangenen Wochen gesehen. Cesaro und Shinsuke Nakamura haben sich inzwischen als festes Tag-Team hier bei SmackDown etabliert, haben die Champions attackiert, The New Day, und haben sie dann ja zu einem Titelmatch herausgefordert. Und jetzt bei SmackDown gab es den Kampf zwischen Big E und Cesaro. Den konnte Cesaro für sich entscheiden. Und dann durften Shinsuke und Cesaro hier die Stipulation ausrufen. Und man hat so ein bisschen ja, in der Show damit spekuliert, ja, vielleicht wird es ja ein Cage-Match, aber hey, Surprise, nachdem hier schon The New Day auch durch die Tische gegangen sind in den Vorwochen, wird es ein Tables-Match werden. Was erwartest du hier von dem Match und wie gefällt dir der Aufbau bis hierhin?
Aufbau ist okay, also so nicht gut, nicht schlecht, einfach okay. Ich finde immer noch dieses Tag-Team mit Cesaro und Shinsuke, das passt nicht, das finde ich komisch. Also so, ich mag die beiden auch, aber so ich sehe halt nicht, warum die beiden Tag-Team sein sollten. Das die waren
halt übrig.
Ja, ja, genau. So, das ist halt, ja, die haben mit Sami Zayn immer abgehangen und Sami Zayn hat keinen Bock auf Corona. Ja, gut. Dann macht er das halt zu zweit. Ich glaube trotzdem, dass es ein spaßiges Match wird. New Day liefert sowieso eigentlich immer ab. Cesaro, guter Wrestler. Shinsuke auch, nur hat irgendwie jetzt generell so in seinen Jahren in der WWE noch nicht so viel geile Matches gezeigt, wenn ich ehrlich bin. So, da hat man vielleicht so eine Handvoll, wo man sagt so, yo, die würde ich mir nochmal anschauen. Aber sonst war es alles Standardkost. Aber ich glaube schon, dass man hier mit seinen Spaß haben kann. Tables Match sowieso immer was Interessantes, wo man auch sagt, ja gut, da könnten auch die, ich nenne das mal Cesaro und Shinsuke, die Außenseiter, könnten da auch irgendwie so einen sneaky Sieg holen. Glaube aber trotzdem, dass New Day das Ding hier machen wird.
Ja, die Frage bei Tables Match ist ja ohnehin immer, wie legt man's aus? Ist ja bis jetzt nur die Ankündigung, es wird ein Tables Match. Wie wird's aussehen? Muss man beide Tag Team Partner durch das, oder Tag Team Gegner vielmehr durch die Tische befördern? Ist es quasi ein Table for it Finish? Ich bin aber ein großer Freund davon, wenn man diese ja quasi Knockout Geschichten hat. Also, dass beide Tag Team Mitglieder durch den Tisch befördert werden müssen, ehe dann das Match gelaufen ist, weil dann hat man drei Tische, die auf jeden Fall zu Bruch gehen.
Also Elimination mäßig meinst du?
So ein bisschen in dem Stil, aber dass die anderen dann eben noch mitmischen dürfen, wenn sie quasi da schon mal durchbefördert worden sind. Ähnlich wie man das beispielsweise damals bei den Hardys und den Dudleys gehabt hat. Da ist für mich immer noch eines der schönsten Tables-Matches, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Zum einen, weil die sich so kunstvoll selbst teils durch die Tische geworfen haben und zum anderen, weil dadurch eben eine gewisse Dramatik da gewesen ist, weil du gewusst hast, so jetzt dieser eine Table-Bump, der muss jetzt noch her, damit einfach hier der Kampf gelaufen ist. Und das erzeugt immer für mich ein bisschen mehr Spannung, als wenn du nur diesen einen einzigen Tischbump hast. Das mag ich nicht so. Ansonsten bin ich da komplett bei dir. Ich finde, die Fehde ist relativ standardmäßig aufgebaut worden mit der Attacke von Cesaro und Sheamus. Sheamus. Siehst du, das ist schon in mir drin irgendwie. Cesaro und Shinsuke.
Ja, ich vermisse es ja auch noch. Ich bin ja ehrlich. Ich bin da auch noch nicht drüber hinweg. Also.
Ja, es tut auch immer noch ein bisschen weh, muss ich sagen. Mit dieser Attacke von den beiden gegen die Champions und dann eben die darauffolgenden Wochen dann eben auch die entsprechende Konfrontation. Ist jetzt nicht wunder wie originell, aber das konnte man so machen. Ich erwarte mir einfach ein flottes Match. Das ist so, das sind vier Leute, die können's. Mit der Tischstipulation dahinter kann das auch nur unterhaltsam werden. Und ich denke aber auch, dass das hier eher in Richtung New Day gehen wird, dass die es eigentlich gewinnen müssten und ihren Titel verteidigen müssten. Vielleicht geht die Fehde da noch weiter mit einer Attacke von Cesaro und Shinsuke dann im Nachgang oder sowas. Aber ich glaube, dass wir hier keinen Titelwechsel sehen. Das ist so mein Tipp.
Nee, glaube ich auch nicht.
Aber dürfte ein interessantes Match werden. Also wie gesagt, das sind Leute, die können's. Und da ist auch gerade die Konstellation mit Big E und Cesaro, die mag ich irgendwie besonders gerne. Genauso wie Cesaro und Kofi. Da sind viele kreative Möglichkeiten drin, wie man hier die Tische einsetzen kann, wie man dieses etwas Tornado-Tag-mäßige irgendwie umsetzen kann. Und deswegen.
Also man hält fest, wir mögen Cesaro.
Ja, der ist halt einfach ein toller Wrestler, ja, und der kann eigentlich mit jedem ein gutes Match abliefern. Gerade auch, wie gesagt, mit der Athletik eines Kofi Kingston vereint, dann irgendwie, die können da tolle Sachen machen. Und Shinsuke Nakamura, du hast es richtig gesagt, war jetzt beim WWE Hauptroster quasi nie so der absolute Überknaller, aber ich glaube auch, dass er hier dann durchaus seine Rolle spielen kann in dem Match. Aber er ist nicht der Höhepunkt des Matches, sondern ich glaube, die Höhepunktsmomente werden immer dann durch Cesaro und einen von den beiden New Day-Members kreiert werden, weil das Moveset von Shinsuke Nakamura ist halt eigentlich für so ein Tables-Match grundsätzlich nicht ausgelegt, oder?
Ja, absolut, gar nicht. Also von einem Kofi auch ja eigentlich nicht, aber der kann halt irgendwie so geile Legdrops durchspringen oder einfach mal so über den Tisch hüpfen und keine Ahnung.
Oder drunter durchrutschen oder was auch immer.
Ne? Genau.
Deswegen, also beide tippen auf Titelverteidigung hier.
Yes.
Okidoki. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Match. Noch ein Titelmatch haben wir hier. Ohne Stipulation ist der Kampf um die WWE United States Championship. Da haben wir auf der einen Seite den amtierenden Champion Apollo Crews. Wir können immer noch sagen, den neuen Champion. Da ist ja noch nicht so allzu lange mit dem Gold geschmückt. Und auf der anderen Seite den guten MVP, der sich hier in bester Ric Flair-Manier zum echten US-Champion ausgerufen hat und seinen eigenen Gürtel präsentiert.
Ich wollte gerade sagen, wir haben den neuen Champion und den mit dem neuen Championship.
Ja, das finde ich eben auch recht nett. Wie gefällt dir hier gerade die Geschichte, dass wir auch jetzt quasi diese rivalisierenden Gürtel, wir haben MVP, der sich auch echt gut präsentiert. Was sagst du zu der Geschichte bislang?
Also erstmal muss ich den Titel loben. Ich finde, für neues Design ist das schon ziemlich gut. Das gefällt mir. Gerade wenn man so sich die neueren Designs in den letzten Jahren anguckt, so den IC-Belt, den finde ich pottenhässlich. Den Universal Title müssen wir nicht drüber reden, der ist auch pottenhässlich. Also das ist, der ist schon echt ganz cool, weiß ich nicht, der hat so, der hat was, der sieht wertig aus, meiner Meinung nach.
Ja.
MVP, definitiv eins der Highlights in dieser sehr, sehr schwachen Raw-Zeit. Also ich werde trotzdem nicht müde zu sagen, dass ich es richtig affig finde, dass er irgendwie meinte nach dem Rumble oder ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Also wo kam er zurück? War es der Rumble?
Rumble, ja.
Und so meinte, ja, hier, ich mache jetzt noch ein Match gegen, glaube ich, Rey Mysterio für meinen Sohn und dann höre ich auf. Und hast du gesagt, ja, Mann, ey, einfach geil, sympathischer Typ. Und dann nach 2 Wochen hieß es, ach, wisst ihr, mache ich, glaube ich, doch nicht. Und ist seitdem irgendwie jede Woche on TV mit mehreren Stunden Screentime. Aber er gefällt mir sehr, sehr gut. Also ob er jetzt irgendwie seine VIP-Launch macht oder ob er wieder Backstage versucht, Leuten reinzureden. Als Manager von Bobby Lashley ist er wirklich richtig stark. Auch in Bobby Lashley gefällt mir seitdem wirklich sehr gut. Das muss ich auch zu meiner Schande gestehen. So dieses Full-Nelson-Ding, da könnte man echt was draus machen. Der Typ hat, also MVP hat ein Charisma. So, dadurch, also der trägt ja auch diese Feder. Weißt du, wenn du einfach sagst, Apollo Crews wird jetzt gegen, Gott weiß ich, so Cedric Alexander und Ricochet kämpfen, würdest du sagen, yo, zwei Typen, die es können, aber interessiert mich nicht. Und ja. Mit MVP hast du wirklich eine Story drin. Ich hatte es ja auch schon vor dem Podcast gesagt, ich find's einfach mal schön, dass wir wirklich gefühlt seit Jahren wieder eine vernünftige Feder um einen US-Title haben. Und dass es so nicht so dieses ist, du hast den Titel, ich hätte ihn auch gerne, lass mal kämpfen. Sondern so, nee, hier steckt ein bisschen mehr dahinter. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Deswegen, also, ich würde es schon cool finden, wenn MVP hier gewinnt.
Das ist genau das Einzige, was ich dieser Fehde in Anführungsstrichen vorwerfe.
Ja, dass
der Held, ja. Der Held ist nicht Apollo Crews, der ja eigentlich hier, also der hat Stellung bezogen, hat gesagt so, nein, ich gehe nicht zu MVP, ich wechsle nicht die Seite oder sonst irgendwas, sondern der war immer, wie Apollo Crews eigentlich immer ist, irgendwie super straight und keinerlei Charakterentwicklung und ein MVP plötzlich mit der Art und Weise, wie er sich präsentiert, wie er spricht, wie er auch eine Bobby Lashley in seinem Standing angehoben hat. Und da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen, wenn wir bei Drew McIntyre gegen Dolph Ziggler sind. Was ich verstehe nicht, warum man Bobby Lashley nicht weiter in dieser Fehde gelassen hat. Aber ich finde, dass ein MVP derzeit einfach der viel, viel interessante Charakter ist, der mich dazu bewegt, dass ich sage, ja, den Kampf finde ich spannend und da möchte ich sehen, wie es ausgeht. Aber eigentlich sollte man ja eher für einen Apollo Crews halten, oder?
Ja, also der ist halt diese typische Babyface, ne? Also was das schon, also ja, hier. Und man muss ja trotzdem sagen, er hat ja auch irgendwie insofern Charakter gezeigt, jetzt zum Beispiel bei diesem Match gegen Shelton Benjamin, da hat er auch mal in die Seile gepackt, was ja gar nicht zu unserem Apollo Crews passt, weil der ist ja eigentlich ein Saubermann und hat dann ja auch so ein bisschen schlauer mal gewonnen. Also da tut sich ja, also wenn man jetzt sehr wohlwollend ist, kann man sagen, da tut sich ja schon irgendwas. Auch wenn sich da relativ wenig tut, wenn wir ehrlich sind. aber ja, also komm, MVP, hol den Cup nach Hause.
Ja, ich würde es ihm auch gönnen. Ich meine, wir wissen, MVP ist nicht mehr der Jüngste irgendwo. Du hast gerade auch die Rückkehr angesprochen beim Rumble. Danach war er eine Zeit lang Producer und dann war es ja schon wieder nicht mehr und ist ja dann quasi einfach zum aktiven Talent gewechselt. Ich glaube, Producer war er irgendwie bis knapp Juni und jetzt deswegen in den vergangenen Wochen war er dann ausschließlich als Talent unterwegs und der macht das gut und ich würde ihm das total gönnen, dass er hier nochmal den Titel holt, dass er sich dann von mir aus, zwei Titel sind momentan groß in Mode, dass man zwei Gürtel gleichzeitig hält.
Warum das gehört auch verboten, das sollten wir auch bitte abschaffen, das geht mir so auf den Sack, ne?
Ja, aber ich würde es ihm trotzdem gönnen, dass er dann bei Raw nochmal auftauchen kann und sagen kann, hier, das ist der alte US-Belt, den schmelze ich ein, ich mache mir eine Kette draus, wie kam er damals mit der Urne des Undertaker oder sonst irgendwas. Ich lasse mir ein Sonnenbrillengestell draus gießen, ich weiß es nicht, aber irgendwas macht er mit dem alten Belt und dann trägt er eben den neuen Belt. Und ich würde es ihm gönnen, einfach so. Und auch die Geschichte von MVP und dem US-Title, das haben ja auch viele noch irgendwo im Kopf damals, die Fehde mit Matt Hardy und solche Sachen. Deswegen, ich denke, dass ein Apollo Crews hier gewinnen wird, aber ich hoffe, dass es MVP sein wird, wie es bei dir.
Ja, ganz genau so hoffe ich es auch.
Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber warum auch nicht? Aber das ist MVP, wirklich derzeit der MVP von Corona-WWE. Kommen wir zum nächsten Match. Da gehen wir mal in die Damenabteilung hier, in die Damen-Division. Damenabteilung klingt auch so abwertend, war so nicht gemeint. Fangen wir an mit dem Match um die WWE SmackDown Women's Championship. Da haben wir Champion Bayley und sie trifft auf Nikki Cross. Auch hier eine Fehde, die schon seit etwas längerer Zeit läuft. Nikki Cross hat sich hier quasi aus einem Number One Contender Match diesen Title Shot gesichert. Ich muss sagen, grundsätzlich erstmal freue ich mich darauf, dass sie einen Einzelmatch bestreitet bei einem Pay-Per-View. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Aber ich sehe hier eben auch infolge der Geschichte sehe ich nicht, dass sie den Titel irgendwie gewinnen würde. Aber ich hoffe, dass es zumindest ein halbwegs unterhaltsames Match wird, weil das ist auch bei dieser Konstellation ein bisschen schwierig. Wie siehst du das?
Ja, also genau, ich freue mich definitiv für Nikki Cross. Aber sonst ist das so ein typisches Übergangsmatch. Also du weißt, die Fehde wird sein Bayley gegen Sasha Banks. Und die wird jetzt so lange gestreckt und zurückgehalten und nochmal Sirup und Wasser drauf geschüttet, wie so bei so einem McDonald's, wie bei so einer McDonald's-Cola oder sowas, bis irgendwann wieder Fans rein dürfen. Und so lange müssen wir uns da jetzt irgendwie durchducken und nochmal gucken, wie wir es noch weiter in die Länge ziehen können. Ich finde Bayley einfach nur anstrengend und nicht so dieses, ah, Mann, guter Heel, sondern nee, das ist scheiße, meiner Meinung nach. Ich finde das ganz schlimm. Auch dieses Bayley-Doss-Straps und jeder darf ab jetzt zwei Gürtel halten und will auch zwei Gürtel halten, weil natürlich muss ja sein. Ich finde, das ist ganz schlechtes Acting. Das ist ganz, ganz schreckliches Heelwork. Jede Promo klingt ganz angestrengt. Nee, das alles nix.
Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Also ich finde tatsächlich, dass die Role Models, ne, also Sasha Banks und Bayley, ja, sie sind anstrengend, aber da ist auch immer wieder mal Sachen, immer wieder Sachen dabei, die mich auch ein bisschen unterhalten. Aber es ist eben auch sehr bemüht und natürlich auch sehr, sehr over the top. Das geht ja schon fast in die Richtung, wie es die Iconics gemacht haben, wenn auch nicht ganz so quietschig irgendwie. Aber es ist schon ein bisschen drüber irgendwo. Deswegen kann ich auch total verstehen, dass man das nicht mag. Aber man sieht zumindest die Richtung, in die das ganze Ding hier gehen soll. Und ja, ich bin auch dabei dir. Also das ist natürlich hier so ein bisschen Spielen auf Zeit, nennen wir es einfach mal so. Wir haben den SummerSlam bald vor der Tür und ich glaube, für den SummerSlam ist die Match-Ansetzung zwischen Bayley und Alexa Bliss natürlich die größere Kombination irgendwo. Und auch da bin ich mal gespannt, ob eine Alexa Bliss vielleicht nicht auch irgendwie hier und da mal, noch ist sie die gute Freundin von Nikki Cross und vielleicht, wenn es in dem Match hart auf hart kommt, weiß man nicht genau, ob das, ob diese Freundschaft dann auch hält. Das ist so eine
generell muss man sagen, dass schon Alexa bis jetzt sehr lange schon die Gute ist, ne? Ja. Also, was ja, also wir alle wissen ja, Alexa Bliss ist so dieses typische Highschool-Cheerleader-Girl, so ich stich jeden im Rücken oder sowas, um meinen Willen zu bekommen, was wir jetzt auch schon 100-mal gesehen haben, also auch mit Nia Jax und keine Ahnung mit wem noch alles, oder mit hier wie Mickey James und keine Ahnung wie, die ist jetzt ja schon sehr lange auch hier Nikki Cross und wir sind zusammen ja so gute Freunde. Also auf kurz oder lang wird das auch kommen.
Ja, ja, eben. Das erwarte ich halt irgendwie dann schon in relativ naher Zukunft. Also man hat es jetzt noch beim Moment of Bliss, was wir jetzt hier gehabt haben, in der vergangenen SmackDown-Ausgabe, da hat man es noch nicht so gesehen. Da war ja Nikki eher so ein bisschen drüber irgendwo. Es gab ja dann nochmal Anschluss nochmal die Attacke Backstage von Nikki gegen Bayley. Und da haben wir ja dann Alexa und Nikki auch noch zusammengehalten. Alexa hat sie dann ja weggezogen. Also man hat sich hier schon bemüht, dass man diese Fehde noch ja weiter irgendwie aufbereiten kann und dass man eine Bayley vielleicht auch noch ein bisschen interessanter hält. Aber ich sehe es eben auch so wie du. Ich glaube auch, dass wir hier eine Titelverteidigung haben werden. Beim Match, ich weiß nicht, wie siehst du die Chemie der beiden hier? Also ich bin mir da ein bisschen unsicher, was das angeht. Nikki Cross, tolles Talent, Bayley eigentlich auch eine gute Wrestlerin. Erwartest du die hier ein gutes Match oder wird das eher sowas sein, was so ein bisschen im Schatten von Asuka gegen Sasha Banks steht? Weil das ist ja nominell schon die größere Ansetzung.
Ich glaube auch schon, dass das irgendwie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden zusammen so ein wirklich tolles Match abliefern werden. Weil generell die Heel-Bayley, so, das sind jetzt wenige gute Matches, also die hatte auch irgendwie nicht so geile Gegnerin für tolle Matches, meiner Meinung nach, wenn du jetzt mal so die letzten Sachen anguckst, aber da ist jetzt wenig, was mich irgendwie abholt oder hängen geblieben ist und eine Nikki Cross ist, also so momentan sehe ich die eher so, yo, ist witzig für ein Hot-Tag, aber jetzt so ein Einzelmatch gegen Bayley, wo sie jetzt hoffentlich nicht 15 Minuten lang irgendwie die Aufgedrehte spielt, die komplett geisteskrank durch den Ring rennt, bin ich mal gespannt, wie sie es umsetzen. Stand jetzt bin ich eher kritisch.
Ja, ich bin mir auch nicht 100% sicher, ob ihre Stil, Wrestling-Stile irgendwie miteinander da wirklich 100% funktionieren. Schauen wir mal. Also, das wird auf jeden Fall sehr viel Heelwork wieder von Bayley werden. Ich denke auch, dass sie das Tempo verschleppen wird. Vielleicht auch hier irgendwo Arm oder Bein bearbeiten wird, einfach um so ein bisschen das Tempo runterzufahren, damit da auch ja keine Sympathie für sie aufkommt. Betrügen gehört, wird auch dazu gehört, und Nikki Cross wird sicherlich das ein oder andere Comeback bekommen und vielleicht auch wie jetzt zuletzt bei SmackDown hier per Flashpin oder per Beine im Seil oder sonst irgendwas der Sieg dann eben für Bayley, und ich rechne hier mit einer Titelverteidigung. Wie ist es bei dir?
Ja, ganz klar. Also haben wir gesagt, das ist das Einzige, was so storyline-technisch Sinn macht.
Deswegen könnte ich mir das da eben auch vorstellen. Und dann kommen wir zum nächsten Match. Wir haben es gerade schon gesagt, da haben wir noch den Kampf um die WWE Raw Women's Championship. Und da gibt's das Aufeinandertreffen zwischen Asuka und Sasha Banks. Asuka Raw Championess, Sasha Banks nominell natürlich bei SmackDown, aber ja auch Tag Team Champion mit Bayley. Und die Fehde hier ist ganz merkwürdig gestartet irgendwo, nämlich einfach mit einer Herausforderung von Sasha Banks, die gesehen hat, dass Bayley ja schon einen Titel hat und sie braucht natürlich auch zwei Gürtel, deswegen fordert sie einfach Asuka heraus. Was sagst du hier dazu, dass man hier schon wieder die Grenzen des Roster-Splits so ein bisschen aufweicht?
Ja, die dürfen es ja, weil sie sind ja Tag-Team-Champions, deswegen dürfen sie ja überall rumlaufen. Also über die Ansetzung muss man, glaube ich, nicht viel sagen, weil gibt halt keine wirkliche Ansetzung, die Sinn macht, außer du hast einen Titel, ich hätte gern zwei, treffen wir uns mal bei der Horrorshow at Extreme Rules. Ganz ehrlich, ich kann es aber auch verkraften, wenn wir hier einfach ein gutes Match haben, weil du hast es ja schon gerade gesagt, auf dem Papier ist Asuka gegen Sasha Banks eine sehr gute Paarung. Und da würde ich mich schon drauf freuen, wenn wir sagen können, komm, so gib den beiden 15 Minuten, die machen da ihr Ding. Ich habe leider nur ein bisschen die Angst, dass es irgendwie so gegen Ende in den letzten Minuten dann weniger ein Wrestling-Match wird, sondern dass dann irgendwie noch eingegriffen wird oder dann wird sehr heelisch und weiß nicht, vielleicht nochmal eine Ablenkung oder sowas. Da hätte ich weniger Bock drauf, weil aber wenn das nicht passieren würde, ganz klarer Sieg für Asuka irgendwie im Asuka-Lock oder sowas und dann Sasha Banks tappt und dann ist auch wieder vorbei. Wo natürlich auch eine Sasha Banks wieder so ein bisschen schlecht aussehen würde.
Ja, sie würden natürlich eindeutig dann auch hinter Bayley natürlich so ein bisschen anstehen, ne, weil die hat dann eben keine zwei Gürtel und vielleicht brodelt dann ja doch so ein bisschen der Neid über, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Ich glaube auch, dass wir hier auf jeden Fall Einmischungen von den jeweiligen Tag-Team-Partnern zu sehen bekommen. Also dieses Match wird später auf der Card kommen, vielleicht irgendwie das drittletzte Match des Abends oder sowas um den Dreh. Und ich denke auch, dass wir hier Kairi Sane nochmal sehen werden. Ich glaube auch, dass wir hier Bayley sehen werden. Und das wird ein bisschen chaotischer, gerade gegen Finish werden. Und wir erwarten doch alle irgendwann, dass Sasha und Bayley, dass das irgendwann zerbricht. Und wir sind auf dem Weg zum SummerSlam. Es sind noch immer keine Zuschauer da. Ich weiß nicht, ob man das noch, wie viel länger man das noch ziehen wird. Das ist eben dann hier die spannende Frage. Wird man hier dann wieder so ein bisschen Brotkrumen der Zwietracht säen irgendwie zwischen Bayley und Sasha Banks, indem Bayley hier vielleicht eingreift und das geht daneben? Könnte ich mir vorstellen. Andererseits haben Bayley und Sasha Banks jetzt auch in den letzten Wochen sehr gut zusammengearbeitet, haben sich sehr, sehr positiv irgendwie übereinander geäußert. Da war keinerlei Streit mehr zu sehen, sondern das war wirklich wieder eine Einheit. Schauen wir mal, wenn es ums Gold geht, da hört ja dann irgendwo der Spaß auf und vielleicht ist das dann hier der Anfang. Ich könnte es mir ganz gut vorstellen. Also du rechnest hier mit der Titelverteidigung von Asuka?
Ja, ganz klar.
Ich denke, das wird auch eine Titelverteidigung. Aber ich glaube, dass man sollte es nicht so machen, dass hier quasi die alle Damengürtel in der Hand von zwei Wrestlerinnen liegen. Das fände ich, oder von einer Gruppierung mehr oder weniger, von einem Tag-Team liegen. Das fände ich ein bisschen schwierig. Würde natürlich irgendwo zu dem Charakter der Role Models passen, aber bin ich jetzt kein großer Freund von, sagen wir es mal so. Und ich glaube auch, eine Asuka könnte noch einen etwas längeren Title Run mit etwas prägnanteren Titelverteidigungen vertragen, weil wenn wir uns dran erinnern, bei Backlash hatten wir ja noch das Match zwischen ihr und Nia Jax übrigens, was im Double Countout geendet ist. Also bis jetzt der Title Run von Asuka, nachdem sie den Titel von Becky Lynch bekommen hat, ja nicht wirklich mit viel Erfolg gesegnet, oder? Wie siehst du gerade Asuka in ihrer Position hier als Champion?
Nee, also die wird ja schon dargestellt als, oder wird ja versucht, als Fighting Champion darzustellen. Also dieses, ja, ich nehme jetzt jede Challenge an und bin auch bereit zu kämpfen oder sowas, die dann auch irgendwie in den Weeklies mal hier gegen Charlotte kämpft und sowas. Aber so wirklich krasse Pay-Per-View-Titelverteidigung gab es bis jetzt noch nicht. Und wenn du jetzt hier am Ende auch wieder so ein Hin und Her hast, ist es eine weitere Titelverteidigung, die eher so semi-gut ist.
Ja, deswegen.
Also da muss man noch mal gucken,
Sie hat dazwischen natürlich auch ein paar Niederlagen eingesteckt, das muss man auch mal sagen. Also sie hat ja dann auch wirklich gegen Charlotte hat sie beispielsweise verloren, hat dann später auch gegen Charlotte natürlich gewonnen, aber das ist eben auch was. Sie hatte diese unklare Fehde gegen Nia Jax mit dem Double DQ, dann jetzt auch in dem Tag Team Title
Double Countout.
Double Countout, was habe ich gesagt?
DQ.
DQ, nee, Double Countout ist richtig. Jetzt zuletzt dann eben auch das Tag Team Match mit Kairi Sane gegen Bayley und Sasha Banks, da hat sie eben auch verloren. Also ist so eine gemischte Tüte gerade bei Asuka, was das angeht. Ich mag aber nach wie vor die Art und Weise, wie man sie präsentiert, weil sie schon so ein bisschen über allem anderen thront. Also auch jetzt bei dem Moment of Bliss hat man ja auch gesehen, so hier Special Guest, und dann war es ja dann schon so ein kleiner Aha-Moment, dass es Asuka ist, auch wenn es jetzt kein riesen Aha-Moment gewesen ist. Deswegen, aber gucken wir mal, ne? Jetzt auch zuletzt jetzt bei SmackDown haben sie auch verloren. Also Asuka und Nikki Cross dann eben gegen Bayley und Sasha Banks. Also da sind schon ein paar Niederlagen dabei. Man positioniert sie jetzt nicht als absoluten Übercharakter, sondern wirklich dann auch als jemand, der auch hier durchaus mal Niederlagen einsteckt. Trotzdem, ich erwarte mir hier ein richtig gutes Match. Also das ist wirklich das Match, auf das ich mich sehr ich freue auf der Card, weil ich mir hier ein richtig schönes Damentitelmatch erwarte. Wie ist es bei dir?
Ja, also hier, meine Befürchtung habe ich ja genannt, dass wir hier irgendwie ein cooles Match haben, 10 Minuten lang, und dass dann so ein Durcheinander-Finish kommt, was so das Match davor so ein bisschen unnötig macht. Also davor werde ich ein bisschen Angst haben. Aber generell freue ich mich natürlich sehr auf die Paarung Asuka, Sasha Banks.
So sieht's aus. So, und damit sind wir dann hier auch schon bei den, ja, ich sag mal, drei verbliebenen und großen Matches dann auch mit sehr merkwürdigen Stipulationen. Fangen wir vielleicht erstmal mit der Frage an, Kai, was denkst du, wird hier eigentlich der Main Event von der Show sein? Wird es das der Wyatt Swamp Fight werden? Wird es das Match zwischen Drew McIntyre und Dolph Ziggler werden um die WWE Championship, wo es noch keine Stipulation für gibt? Oder wird es Eye for an Eye zwischen Rey Mysterio und Seth Rollins werden?
Als du mich jetzt gerade, also als du jetzt die Frage angefangen hast, hätte ich eigentlich aus der Pistole geschossen geantwortet, Drew gegen Dolph. So, weil, keine Ahnung, ist das Championship-Match, die anderen beiden nicht. Deswegen war es eigentlich so für mich die klare Wahl. Aber als du die Frage weiterhin formuliert hast, habe ich überlegt, dieses Eye-for-an-Eye-Dingen, das ist schon sehr, sehr prominent dargestellt. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass Rey Mysterio gegen Rollins das Main-Event ist.
Ja, vor allem die Frage ist ja, wir leiten jetzt gleich einfach zu diesem Match über und zur Besprechung dieses Matches. Rey Mysterio gegen Seth Rollins, Eye-for-an-Eye. Der Sieger muss das Auge seines Gegners entfernen.
Das ist so bescheuert, ne?
Also, es ist total absurd
einfach. Aber ich sag, wie es ist, ich hab schon Bock drauf, ich will wissen, was passiert.
Das ist auch das, was ich sehr oft tatsächlich unter Beiträgen bei Facebook und so gelesen habe. So, ich finde das total kacke, aber ich möchte wissen, wie sie es lösen. Und es ist ja auch allein deshalb so eine absurde Situation, weil das ja wirklich auch eine Stipulation ist, die wirkt sich ja dauerhaft auf den Charakter aus. Also muss dann künftig, wie es ein Kevin Owens hier quasi angedeutet hat, mit seinem Verweis auf Jean-Pierre Lafitte beim letzten Raw, muss dann ein Seth Rollins den Rest seiner WWE-Karriere mit einer Augenklappe tragen. Zum Beispiel, wenn er verliert. Oder Rey Mysterio, bei dem wissen wir auch noch nicht genau, was wird mit dem. Bleibt er jetzt bei Raw, hat er seinen Vertrag unterzeichnet, und wenn er dann eben noch weiter wrestlen wird, muss er dann überall, was er einen Vertrag unterschrieben, muss überall, wo er wrestelt, vielleicht auch, wenn er nicht mal bei WWE ist, muss er da eine Augenklappe tragen? Oder schreibt man ihn so einfach aus den Shows? Kai.
Ja, oder dieses schwarze Netz da einfach drüber, ne?
So ein bisschen, sieht man noch, oder was?
Ja, also, Sin Cara kann ja auch wresteln, ne?
Das stimmt, ja.
Also, ja gut, also habe ich auch gebotscht, aber vielleicht liegt es auch an diesem schwarzen Ding, keine Ahnung. in mir schlagen so zwei oder drei Herzen für dieses Match. Ich bin mir da nicht sicher. Zum einen denke ich mir, okay, das könnte richtig, 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 richtig großer Müll werden. So komplett Trash, was einfach gar keinen Sinn macht, und wir so sagen, Mann, war das Kacke. Dann zum einen könnten wir aber auch irgendwie sagen, okay, Match ist geil, Finish hat alles kaputt gemacht, weil dann siehst, wie sie da so ein, weißt du, gibt doch diese Augen so von Trolli oder sowas, die man so essen kann, dass er dann irgendwie so ein Ding in seiner Hand zerdrückt. Oder, dass es irgendwie entgegen aller Erwartungen, weil wir ja auch irgendwie nicht wissen, was wir erwarten sollen, richtig geil wird. Das ist aber so, glaube ich, die Chance sehe ich so maximal bei 10%. Das würde ich mir aber am meisten wünschen, weil, weiß ich nicht, also, das ist natürlich viel Quatsch hier drin mit diesem Eye for an Eye, aber ich mag diesen Messiah Rollins. Ich mag, wie er redet. Also der hat ja auch wirklich seine Art geändert. Ne? Also allein in dieser in der Kevin Owens Show, dieses ruhige, bedachte, so, das ist geil. Ich feiere das richtig hart. So, das ist ich mag diesen Joseph Seed Rollins aus Far Cry 5. Ich finde das cool. Und irgendwie auch so ein, das ist ja auch mal eine andere Rey Mysterio-Fehde. Das ist nicht dieses, oh, ich bin klein, ey, 619, geiler Move, oder? So, lass mich mal gegen Red Khali kämpfen. So, also, und ich finde auch einen Dominik da drin nicht nervig. Auch wenn er irgendwie nur T-Shirts besitzt, die anscheinend 3 Nummern zu groß sind.
Das trägt man heutzutage so, Kai.
Das muss so, das ist cool.
Genau.
Also, ich mag das irgendwie, also weiß ich nicht. Ich habe so eine ganz komische Liebe für diese Fehde. Ich weiß nicht, woher die rührt, aber diese Sachen, die ich gerade erwähnt habe, die summieren sich so auf, wo ich sage, ja, komm, dann zeig mal, wie ihm das Auge rausreißt.
Ja, also geht mir ähnlich. Ich bin neugierig, wie man das umsetzen wird. Zugleich sage ich aber, dass dieses Match und diese Stipulation auch das ganze Produkt vollkommen ad absurdum führt. Also, wie willst du denn innerhalb dieses kinderfreundlichen WWE-Universums auf eine annehmbare Art und Weise präsentieren, dass jemandem das Auge entfernt wird? Ja,
vielleicht sagen sie einfach mal so, fuck it, wir machen das jetzt. Hier, Kinder, komm, Albtraum, 3 Wochen, scheiß drauf. So, wollen wir das nicht auch eigentlich, dass es mal asozial ist?
Ja, asozial, ja, aber das ist einfach zu viel. Was kommt denn als nächstes? Dem Verlierer hacken wir eine Hand ab, oder was?
Ey, wäre mega.
Oder Shotgun on a Pole-Match, wer seinen Gegner als erstes erschossen hat, der gewinnt, oder was?
Ja, aber dieses iPhone Eye, das passt ja hier so ein bisschen. Da muss man jetzt schon sagen, mit dem, komm, ich tritt dein Auge da irgendwie in die Steel Steps rein. Also, natürlich ist das kompletter Quatsch, aber es macht ja irgendwo Sinn, in Anführungsstrichen.
Ich finde, das geht halt eben ein bisschen zu weit und das ist eben auch nicht mehr, es ist auch nicht mehr das, was ich mir von Wrestling erwarte. Die Leute sollen sich ja da umbringen und da darf Blut fließen und ich weiß nicht was, krasse Stürze nehmen und sowas. Aber es kann doch nicht sein, dass du quasi hier dass dein Ziel sein muss, dass du die Gegner verstümmelst.
Das doch, finde ich schon.
Kann doch nicht im Sinne von einer Wrestling-Ring-Psychologie werden, dass du irgendwann eine Fehde so weit bringst, dass das der einzige Ausweg ist, dass du sagen kannst, ja, also, dafür schalte ich jetzt ein.
Aber dafür schalten wir ein. Das haben wir gerade in den letzten 5 Minuten erklärt, dass wir dafür einschalten.
Ja, weil wir aber eigentlich nur diesen, wir wollen eigentlich sehen, wie WWE das Ding hier vor die Wand fährt und wie sie tatsächlich diese Geschichte, in die man sich jetzt hier reingefahren hat, wie man das irgendwie erklären wird. Ich erwarte mir da einfach nur einen ganz beschissenen CGI-Effekt.
Bin echt gespannt. Also ich hab da schon Bock drauf auf das Finish. Ich würde auch übrigens einfach gern, weiß ich nicht, ich hätte echt gern von uns beiden irgendwie eine Live-Reaction zum Finish.
Meinst du, muss ich mir die Kamera jetzt aufstellen und dann
ja, zu nur doch einfach irgendwie übers Handy so eine Sprachmemo aufnehmen.
bei Instagram.
So, um einfach die ersten, weißt du, also um so die ersten 30 Sekunden irgendwie festzuhalten, wo man sagt so, wa?
Ich habe mir das gedacht, also es gab ja das Interviewsegment mit Jeff Hardy und Miz und Morrison in der vergangenen Woche und da schlägt doch, ich glaube Morrison war es, Jeff Hardy diesen Barfight vor und da macht Jeff Hardy so einen Gesichtsausdruck, ich glaube der ist so ähnlich wie der, den wir dann bei uns beiden auf dem Gesicht sehen würden. Also ich erwarte mir hier von dem Match, um mal auf den Kampf zurückzukommen, an sich, Seth Rollins und Rey Mysterio sind auf jeden Fall in der Lage, ein richtig cooles Match zu machen. Ich erwarte mir aber auch ein heilloses Overbooking. Ich will da Dominik sehen, ich will einen Buddy Murphy sehen und das wird durcheinander gehen und vielleicht wird es auch das eine oder andere Bauernopfer geben. Also vielleicht ist dann auch ein Seth Rollins bereit, ein Auge von Buddy Murphy zu opfern, um sich selbst hier aus der Bredouille rauszubringen. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit.
Aber du kannst es ja nur gewinnen, wenn du das Ei deines, ach, das Ei, witzig, das Auge deines Gegners rausreißt.
Ja, Cattle Mutilation. Das stimmt. Aber ist nicht auch Buddy Murphy ein Gegner von Rey Mysterio? Nein, Quatsch, ist egal. Auf jeden Fall erwarte ich mir hier ganz viel Drama außenrum. Ich erwarte mir, dass es chaotisch wird und wild. Und wie man das dann hinterher umsetzt, da hoffe ich, dass die Trick-Effekt-Abteilung da wirklich was Gutes hat und dass man natürlich auch diese Geschichte durchzieht. Also ich will da nicht sehen, dass man hinterher sagt, ja, übrigens, dem ist jetzt das Auge wieder eingepflanzt worden oder sonst irgendwas, sondern da muss dann tatsächlich einer der beiden, wie gesagt, bei Rey Mysterio weiß man noch nicht, ob das vielleicht auch eine Möglichkeit ist, ihn einfach aus den Shows zu schreiben. Vielleicht will der auch erstmal nicht mehr catchen oder so, will abwarten, wie sich das alles entwickelt. Hat ja laut zumindest meinen Informationen aktuell noch keinen neuen WWE-Vertrag unterschrieben. Aber das muss man dann eben auch durchziehen, dass dann der Betreffende eben damit Augenklappe kämpft oder, wie du schon richtig gesagt hast, hier ein Rey Mysterio, wenn er weiterhin antreten sollte, dann eben mit Maske und abgedecktem Auge. Bin ich mal gespannt, ob man das so konsequent durchzieht. Aber die Stipulation an sich ist Quatsch, da sind wir uns einig.
Ja.
Ja. Wer verliert denn jetzt hier sein Auge?
Das ist ganz schwierig.
Das ist so eine Frage, überhaupt mal stellen würde im Podcast übrigens.
Also, okay. Was glaubst du, so verliert Rey Mysterio oder Seth Rollins sein Auge? Oh, schwierig, ich weiß nicht. Also, pass auf. Rey Mysterio, vertragsmäßig, maskentragenmäßig, einfacher umzusetzen. Wird dann auch irgendwie für den Rollins-Charakter sprechen, der sagt, ey, guck mal, wie weit ich gegangen bin. So, ich habe einfach dem Typen das Auge rausgerissen. So, ich bin einfach ein crazy boy. So, leg dich nicht mit mir an. Auf der anderen Seite, ein Rollins, der dann da irgendwie mit Augenklappe oder was weiß ich, oder ob man dann auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, ob man jetzt einfach sagt, so komm, komplett schwarze, nee, Kontaktlinse kannst du auch nicht machen, wird auch doof aussehen, wird zu sehen, ist ein Auge hinter.
Oder so eine weiße Kontaktlinse kannst du halt machen, wie man es damals bei Rick Martell und Jake Roberts zum Beispiel gemacht hat.
Weißt du, wenn dann irgendwie sowas einsetzt, so nach dem Motto, ah, guck mal, das ist jetzt hier mein Glasauge, was ich mir habe einsetzen lassen oder so, das aber komplett weiß. Das wäre schon cool. Also, du weißt, was ich meine? So, das hätte was, wenn du da so ein Rollins mit so einem komplett weißen Auge hättest. Würdest du auch denken, so, yo, crazy Typ auf jeden Fall. Weiß ich nicht, ob ich mich jetzt mit dem anlegen muss, zwingend. Also, das, so bescheuert wie es ist, es hat Potenzial für eine Charakterentwicklung. Gerade bei einem Seth Rollins. Rey Mysterio sage ich jetzt erstmal so, ja gut, der macht es so. Weißt du, ob er jetzt irgendwie CM Punk die Haare schneidet oder Rollins ein Auge rausreißt, weiß ich nicht. Ist einfach ein normaler Arbeitstag für den. Deswegen sehe ich hier aber trotzdem eher einen Rollins gewinnen. Aufgrund der Smart-Mark-Situation, die wir haben, wo wir sagen, Vertrag und sowas alles ist schwierig. Und einfachere Umsetzung wegen Maske tragen.
Ich finde tatsächlich auch so rein von der Optik, könnte ich mir einen Rollins mit Augenklappe sehr gut vorstellen. Also ich glaube, dem wird das gut stehen. Ich habe da so ein bisschen meine Erinnerung an den Governor aus The Walking Dead, der auch die Augenklappe getragen hat. Und
das aber,
so bisschen, ja.
Das muss richtig asozial schwer sein, mit Augenklappe zu wresteln.
Das ist halt eben das Problem. Das ist Seth Rollins, der wird jetzt ja nicht sagen, ich catch jetzt nur noch, ich meine, der wird auch irgendwann eine Pause machen, wenn das Kind da ist und so, aber der muss natürlich jetzt noch 10, 15 Jahre irgendwie bei WWE catchen oder woanders catchen und das ist natürlich dann extrem schwer umzusetzen und man kann das auch nicht einfach wegwischen und sagen, ja, nee, übrigens, haha, war alles fake. Das fühlt es natürlich dann auch ad absurdum. Und
deswegen, also gut, wenn er irgendwann nicht mehr bei der WWE wäre, wäre es natürlich scheißegal, ne? Also, sagen wir mal ehrlich, ja. Jetzt nicht jeder Wrestler muss jetzt immer sein Gimmick durchziehen, weißt du? Weil er ja, jetzt
vor allem über Jahrzehnte dann, ne?
Ja, beim anderen Arbeitgeber auch ist.
Deswegen, das sehe ich halt eben als großes Problem an. Deswegen tendiere ich auch hier eher dazu, dass ein Rollins gewinnt und ein Rey Mysterio erstmal eine Auszeit nimmt und vielleicht später nochmal zur WWE zurückkehrt, diese Vertragssituation klärt. Das wäre irgendwie die einfachere Variante. Aber ich finde irgendwie so rein von der Optik wird das schon ganz gut einem Seth Rollins stehen mit der Augenklappe irgendwo. Es wird auch gut zum Charakter passen irgendwo. Aber
oder halt so ein komplett weißes Auge. Also das wäre ja noch so der Kompromiss, weißt du?
Aber man muss es ja entfernen. Das heißt, es ist kein Auge mehr da.
Ja, und letztes Jahr so ein weißes Glasauge einsetzen.
Ach so, meinst du das? Ja, okay.
Also, ne? Der muss jetzt ja nur, weil er das Match verliert, nicht rumlaufen wie so Karl Arsch.
Der kann das dann auch immer wechseln. Macht dann immer so ein anderes Glasauge rein. So mal Smiley drauf, Glücksbärchis.
Kriegt so. Immer so zu Weihnachten neue. So, ach übrigens, so, du, ich weiß ja, du magst ja Glasaugen. So, wie habt ihr jetzt hier mal so drei gekauft? Eins ist blau, wo eins ist irgendwie, so weiß ich, so ein Schalke-Logo drauf.
Genau.
Hier, such dir einfach mal welche aus. Nimm mit.
Ja. So wird's laufen.
Also das hätte auf jeden Fall was, aber klar, wenn du jetzt irgendwie sagst, das wird er dann 10 Jahre bei der WWE tragen müssen, hätte ich auch wenig Bock drauf.
Ja. Aber so tatsächlich an den Faktor Glasauge habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass man es ja so erklären könnte, dass man da was macht.
Also WWE, ey, ich bin offen, ne? Ich habe gerade viel Zeit, also einfach mal fragen headlock.de, so der Olaf leitet das gerne weiter.
Genau. creative@headlock.de. Ja. Gerne weiterleiten. Lass mal jetzt zum nächsten Match kommen. Also wir haben noch das Match um die WWE Championship zwischen Drew McIntyre, dem Champion, und Dolph Ziggler. Und da darf ja Dolph Ziggler eine Stipulation bekannt geben. Aber er hat es bis jetzt noch nicht getan. Es gibt Gerüchte darüber, dass es ein TLC-Match werden könnte. A, was glaubst du, was für eine Stipulation wird das? Und B, was wird das für ein Match?
Boah, Stipulation finde ich ganz schwierig, also weil ich habe so diese leichte Befürchtung, dass ich einfach von der Stipulation enttäuscht sein werde. Weil es dann wieder so, ja, wir machen jetzt so ein Extreme Rules Match, weil wir sind ja bei der Horrorshow at Extreme Rules. Haha, cool, oder? Dass es so eine 0815 Stipulation sein wird. Da bin ich dann mal gespannt drauf. Dass ein Dolph Ziggler hier sowieso komplett egal ist, darüber müssen wir nicht reden, weil er komplett egal ist. Mir gefällt aber, um wieder jetzt, wie wir alle wissen, Raw ist nicht so gut. Mir gefällt ein Drew McIntyre schon sehr. So, ich weiß auch, dass du gerade so ein Problem hast mit dieser übertrieben gespielten Coolness eines McIntyres. Jo. Aber ich finde das schon geil. Auch so in der VIP-Lounge, wo er ihm einfach mal so eine Faust zieht, so ganz schnell und kurz. Oder wo er auch in diesem Tag-Team-Match sagt, ach komm hier, R-Truth, dann hol du doch mal das Cover. Ich mag das. Und ich war auch wirklich großer Fan von dieser, was aber eher dann an Heath Slater lag, von dieser Heath Slater-Promo. Das war irgendwie real, keine Ahnung, auch ein McIntyre, der das dann irgendwie gut gespielt hat, wo dann dieser Berg von einem Menschen steht und so komplett unangenehm berührt ist, schüchtern, so nach dem Motto, ja, er hat schon recht. Ich war eigentlich schon ein richtig schlechter Freund. Ich mag das. Also, und natürlich auch, diesen Hass bringt er sehr gut rüber. Weil er dann sagt, ja, so, ich besieg dich nicht in einem Match, sondern ich bring dich um. Ich mach dich lang.
Ja.
Und auch das Wording bei Heath Slater, wo er dann nicht gesagt hat, okay, du hast dein Match, sondern, ja, du hast deinen Fight. So. Ich finde diese kleinen Sachen sehr geil und irgendwie gefällt mir das an dem Drew McIntyre-Charakter.
Die Intensität bringt er ja immer wieder rüber. Ich mag's eher nicht, wenn er dann in Interviews so extrem locker und lässig und so. Aber er hat da schon so seine eigene Art und Weise gefunden. Und das ist auch in Ordnung. Aber ich mochte jetzt auch eben, was du gerade schon angesprochen hast, diese Methodik, mit der er dann eben umgeswitcht ist. Und wo man dann gesagt hat, hier, da ist der Scottish Psychopath wieder und sowas. Das war schon in Ordnung. Aber es ist auch echt eine schwierige Zeit mit haben, weil du hast eben keine Zuschauer, mit denen du arbeiten kannst,
ja,
auf die du reagieren kannst. Und einen Dolph Ziggler jetzt einfach wieder hier in so ein Titelmatch reinzuschmeißen, ist eben auch schwierig. Wie bewertest du eigentlich bis hierhin die Titelregentschaft von einem von einem Drew McIntyre natürlich, der ja jetzt auch die 100 Tage geknackt hat? Ist das für dich bis hierhin ein Erfolg? Ist er derjenige wirklich gewesen, dem man hier zu Recht diesen großen Spot gegeben hat, den Rumble-Sieg, den Sieg über einen Brock Lesnar? Passt das für dich?
Also ich glaube, das wäre alles nochmal von der Intensität ganz anders, wenn Fans da wären, ne? Das ist ja schon das elendige Thema, was wir tausendmal erwähnt haben.
Es ist, wie es ist, quasi.
Es ist, it is what it is.
Genau das.
Ich mag Drew McIntyre trotzdem. So, ich sehe den gerne. In diesen sehr nervigen Zeiten, wo auch Raw-Gucken häufiger mal zur Arbeit wird, waren die Drew McIntyre-Segmente die mir noch mit am meisten Spaß gemacht haben. Die Regentschaft ist um Längen besser als die von Braun Strowman. So, ich fand auch die Fehde mit dem Lashley, die fand ich gut, was aber nicht nur an dem McIntyre, sondern auch an einem Lashley und einem MVP lag. Natürlich wäre hier mehr drin, aber ich bin trotzdem zufrieden mit seiner Regentschaft.
Ja, es ist nichts, was mich jetzt wirklich absolut abholt. Tatsächlich hätte ich hier bei der Horror Show at Extreme Rules lieber noch ein Rematch zwischen Drew McIntyre und Lashley gesehen, weil ich fand, dass die beiden bei Backlash echt eine gute Chemie zusammen gehabt haben und das Ende war halt so kacke.
Vielleicht und noch mal bei Dingens, also wenn die Scheidung durch ist mit Lana und Lashley, dann aber beim SummerSlam vielleicht.
Ja, aber die beiden können richtig gute Matches zusammen abliefern. Das hat man, wie ich finde, da schon gezeigt. Auch bei Impact haben sie ja große Matches gegeneinander gehabt. Und deswegen, da hätte ich deutlich mehr drauf Bock gehabt, weil ich finde, den Dolph Ziggler passt hier halt einfach nicht rein.
Übergangsgegner, ne?
ja, aber total. Und so fühlt sich dann eben auch an. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man hier ein Leiter-Match macht oder einen TLC-Match, einfach weil das auch zum Charakter Dolph Ziggler passen würde. Der hat ja nun mal seine Leiter-Matches bestritten, hat da eben Erfolge gefeiert und deswegen würde es auch irgendwo passen, dass man das macht. Und es ist ja vielleicht auch dann gerade für so einen großen Mann wie den Drew McIntyre vielleicht nicht ganz so ideal, aber am Ende vom Tag hoffe ich einfach, dass wir hier einen schönes, spektakuläres Match sehen. Ich will nicht sowas haben wie ein Last Man Standing oder sonst irgendwas, sondern wenn, dann wirklich so ein Ding, wo die sich durch Gegenstände schmeißen, wo es ordentlich knallt und bollert. Und dann muss es auch ein schnell geführtes Match sein und nicht so ein Match, was zum Beispiel beim Last Man Standing, wo es dann immer wieder Pausen gibt. Ein Cage-Match würde für mich keinen Sinn machen, weil das passt irgendwie auch nicht da rein. Und man wird garantiert auch keinen Käfig jetzt direkt unter die Decke hängen. Das wäre auch irgendwie ein bisschen doof. Deswegen TLC oder Leiter fände ich beides gut, könnte ich beides mitleben. Und ja, Titelverteidigung Drew McIntyre, oder?
Ja, klar, natürlich. So, auch wie dann The Rock meinte, irgendwie, wenn du es, weiß nicht, ob du es gesehen hast, ja, ich wäre schon für einen Titelgewinn von Dolph Ziggler. Also, Mann, The Rock, Alter, nicht nur die Sache damals mit CM Punk war komplett scheiße von dir. Jetzt meinst du hier auch noch so so eine unqualifizierte Meinung ins Internet zu hauen, so nach dem Motto, Dolph Ziggler sollte Champion werden. Das habe ich, glaube, hackt.
Naja, ist natürlich auch eine Art und Weise, wie man Spannung in die Fehde reinbringen kann.
Nee, das ist Frechheit. Das ist einfach eine Frechheit.
Dass dann die Leute denken, oh, wenn The Rock schon sagt, hier Dolph Ziggler, der könnte das machen, dann wäre das doch total cool, oder?
Hör auf, Rock.
Ja, naja. Und dann haben wir noch den Main Event hier. Und das ist das Wyatt Swamp Fight Match zwischen Braun Strowman und Bray Wyatt. Ja, wir haben gerade so ein bisschen die Zeit der Three Faces of Wyatt gefühlt. Wir haben erstmal ja Braun Strowman gegen den Firefly Funhouse Wyatt gehabt bei Money in the Bank. Da hat Braun Strowman ja hier das Ding gewonnen. Dann hat sich eben Bray Wyatt ein paar Wochen später wieder zurückgemeldet, hat gesagt, hier, wir haben übrigens noch jemand anders. Und das ist dann der ja alte Bray Wyatt, der aus dem Sumpf der Südstaaten Bray Wyatt. Und es ist eigentlich ganz schön, dass
hier so. Der Corona gibt es nicht, Bray Wyatt.
Genau. Es ist aber eigentlich ganz schön, wie ich finde, dass man hier die Geschichte dieser beiden Charaktere irgendwie nochmal zurückbringt und uns nochmal so ins Gedächtnis zurückruft. Oder das ist, glaube ich, das Positivste aus dieser Fehde. Oder wie siehst du das?
Und wie unfassbar gut Bray Wyatt acten kann. Also er ist ja dieser Firefly Funhouse Wyatt, wechselt dann zum Wyatt Family Wyatt und hat ganz andere Mimik, andere Gestik, der spricht anders, seine Augen gucken dich anders an. Also, wie er so von jetzt auf gleich, andere Person. Das fand ich so Hammer. Also, das, ja, weiß ich nicht, das hat mir so gut gefallen. Also allein dieser Opening-Satz, so, ja, irgendwie, was los, mein Freund, sieht so aus, als ob du einen Geist gesehen hättest. So, Mann, der Typ kann es. Auf der anderen Seite, so sehr ich mich auch darüber gefreut habe, jetzt wieder diese Woche, ich glaube, es war diese Woche, die Promo von dem, oder letzte, ich weiß es gar nicht mehr, von dem Bray Wyatt.
Ach so, von Bray Wyatt, ich dachte von Braun Strowman.
Die so 3 Minuten ging, die man wieder gezeigt hat. Ach ja, deswegen war der alte Bray Wyatt richtig langweilig, weil er 3 Minuten lang inhaltslos irgendwas labert. Was ich nicht verstehe, weil er sagt einfach nur Wörter, die bedeutungsschwanger klingen. Aber ich mag das mit der Geschichte hier. Gerade durch das gute Acting eines Bray Wyatt sieht ein Braun Strowman noch mal viel, viel schlechter aus. Also, auch wo sie dann irgendwie standen und irgendwie Wyatt im Hintergrund gelacht hat und dann Braun Strowman gelacht hat. Das hat mich so ein bisschen an das Ende von jeder 3-Fragezeichen-Folge erinnert, wo am Ende auch einfach immer alle lachen ohne Grund. Also, das habe ich dann irgendwie nicht verstanden und das war auch alles so ein bisschen. Also alles, was Braun da so macht, war so ein bisschen Fremdscham. So, muss sagen, als dann das erste Mal der Wyatt Family Bray da war und dann Braun so ganz verwirrt oder auch ja, vielleicht so ein bisschen auch von Angst so den Kopf geschüttelt hat, so, das kann nicht sein. Das fand ich noch cool. Aber als er dann angefangen hat zu reden und irgendwie so zu lachen und ja, und das ist der Teufel und dem beißt eine Schlange 17 Mal ins Gesicht, das war nix.
Ja. Ja, so ist das. Auch die Promo von einem Braun Strowman jetzt bei SmackDown war ja auch so ein bisschen schwierig, weil dann eben auch, es ist einfach alles ein bisschen zu viel, also zu viel Geschrei. Also ich finde, dass ein Braun Strowman so ein bisschen seine Interviews hält wie früher die Wrestler in den 90ern mit ganz viel Gebrüll.
Ja, ich habe mir auch gedacht, ja, was kann denn jetzt John Morrison dafür? So, schrei den Mann doch nicht so an, der ist ja auch nur, um irgendwie sein Geld zu verdienen.
Ja, und dass er dann jetzt eben sagt, ja, hier, er will das Böse zerstören und so weiter und so fort. Ich sehe ohnehin den Braun Strowman-Charakter sehr, sehr kritisch momentan. Also ich finde, man hat ja ohnehin nicht den richtigen Punkt gefunden für ihn, um wirklich Champion zu werden. Er ist quasi aus einer Midcard-Fehde einfach mal zum Champion geworden. Die bisherigen Fehden waren auch natürlich bedingt durch die aktuelle Situation, muss man auch sagen, aber die waren eben auch alle nicht so geil. Jetzt zuletzt auch diese Übergangsfehde mit Miz und Morrison war schwierig. Das jetzt ist von der Charakterkonstellation her ein bisschen schwierig, weil ein Braun Strowman einfach deutlich schlechter aussieht als ein Bray Wyatt. Das holt mich alles irgendwo nicht so ab. Auch hier ist bei mir eher wieder diese meine Trash-Neigung gefragt, dass ich sage, hey, so ein Cinematic-Match im Sumpf, wer weiß. Mal gucken, vielleicht verliert jemand eine Hand durch ein Krokodil oder so. Man weiß es nicht. Oder Alligator, glaube ich.
Krokodil, ich fand's nicht. Auch richtig gut, wie jetzt bei der Promo bei SmackDown Wyatt vor dem Sumpf oder was auch immer das war, stand und im Hintergrund so irgendwie Werbung leuchten hast sehen. Also da war irgendwas in lila am Leuchten, da war es in blau am Leuchten. Hast du gedacht, ist aber ein moderner Sumpf.
Also, da müssen sie einkaufen gehen.
Also ich hoffe dann schon, dass sie vielleicht dann auch für das Match einen besseren Sumpf gefunden haben. So, wäre schon toll, weiß ich nicht. Vielleicht taucht Track noch auf, keine Ahnung. So als Special Cameo.
Ja, wer weiß. Interessant hier ist natürlich auch die Tatsache, dass es ja ein Non-Title-Match ist. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall keinen Titelwechsel sehen, egal wie. Eröffnet das irgendwie die Möglichkeiten, dass ein Bray Wyatt hier gewinnt? Bedeutet das einfach, dass ein Braun Strowman jetzt hier gewinnt und dann im Nachgang der Fiend nochmal attackiert? Wie siehst du hier gerade diese Titelgeschichte?
Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es darauf hinausläuft, dass es ein Match mit dem Fiend gibt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Den hat ja auch in Braun Strowman jetzt zuletzt diverse Male angesprochen, dass er quasi mit einem Sieg über den Kultleader Bray Wyatt ja auch verhindern will, dass der Fiend wiederkommt.
Was ich irgendwie sehr witzig fand, als bei dem YouTube-Video, wo dann der Wyatt-Family Bray wieder kam, war dann irgendwie einer der Top-Kommentare: erster Boss, Firefly Funhouse Wyatt. Zweiter Boss, Wyatt Family Wyatt. Dritter Boss, der Fiend. Finaler Boss, Husky Harris.
Fand ich auch sehr schön. Mit Owen Scheister.
Ja, stimmt. Also das fand ich schon sehr lustig. Natürlich jetzt die Situation, dass es ein Non-Title-Match ist, würde es ja ermöglichen, dass ein Wyatt das Ding hier gewinnt. Der hat ja auch der hat ja auch Heimspiel, ne?
Ja.
Also Bron ja auch so ein bisschen, der war ja auch relativ lange Gast. Aber
eben nur Gast.
Aber eben, wollte ich gerade sagen, also der kennt da nicht so die Winkel, der weiß nicht, auf welchen Stein darfst du treten, auf welchen nicht. Und sowas. Das hat ein Bray Wyatt natürlich, der hat da mehr Erfahrung. Aber also, wo ich mir jetzt aber auch denke, wenn jetzt hier ein Bray Wyatt gewinnt, warum sollte danach noch der Fiend kommen? Ich kann auch eigentlich sagen, ja gut, dann machen wir nächste Mal, treffen wir uns nochmal in den Sumpf, du bringst deinen Titel mit, machen wir gleich nochmal.
Ja, das ist eben gerade das Problem eigentlich an dieser Stipulation, dass ich auch denke, dass hier ein Braun Strowman wird das Ding gewinnen. Man weiß ja auch nicht genau, wie gewinnt man dieses Match jetzt überhaupt, muss dein Gegner irgendwo untergehen, muss ein
Krokodil, Alligator gefressen werden.
Genau, irgendwie so und das ist eben das Problem. Eigentlich muss hier ein Braun Strowman gewinnen, damit quasi dann auch Bray Wyatt die große Waffe auspacken muss, um dann einen Braun Strowman zu besiegen. Und das ist wahrscheinlich ja die Idee dahinter, dass Bray Wyatt und ohne den Fiend nicht stark genug ist, um Strowman hier eben in seine Schranken zu verweisen. Und das ist dann so die logische Konsequenz für mich
daraus. Aber können wir uns darauf einigen, dass wir wollen, dass auf kurz oder lang Bray Wyatt wieder Champion wird?
Ja.
Also, vielleicht kann er den Fiend-Titel irgendwie zu Hause lassen. So, der war eh hässlich wie die Nacht.
Das stimmt.
Aber ein Braun Strowman ist wirklich nicht unterhaltsam. Also, ich hätte den häufig gerne als Universal Champ oder was auch immer gesehen. Aber in der aktuellen Situation und dieses, so Goldberg ist raus, Roman hat wenig Bock auf Corona. Komm, dann mach du es eben. Das ist eine undankbare Situation und in der macht er auch gerade keinen Spaß, weil es keine Jagd war, sondern du bist eben da, hier, viel Spaß mit dem Titel, guck mal, was du machst.
Ja, die Titelregentschaft von Braun Strowman sicherlich deutlich, deutlich schwächer als die eines Drew McIntyre. Drew McIntyre hat sich da auch deutlich besser präsentiert, hat auch ein bisschen die besseren Matches bekommen, hat auch die besseren Fäden bekommen. Das jetzt hier funktioniert auch nicht. Und das ist eben gerade auch das Problem. Wir warten eigentlich alle nur darauf, dass der Fiend wieder da ist. Aber das wird man sich eben aufheben, weil, sind wir ehrlich, der Auftritt von The Fiend und auch die Matches von Fiend, die leben auch eben auch davon, dass man irgendwie diese großen Hallen hat und dass man dieses, ja, diesen Effekt, diesen Entrance hat und das Ganze drumherum, die kann man vielleicht noch in einem Cinematic-Match bringen, aber in einem richtigen Match im Performance-Center wäre es auch komplett verschenkt. So sehe ich das zumindest.
Ne? Ja, du kannst dann, also, du kannst wenigstens bei dem Wyatt-Charakter, egal wen er gerade spielt, aus der Not die Tugend machen, dass man ihn versteht, was er sagt. Das ist da noch so ein bisschen der Vorteil, dass du da so ein bisschen auch in einem normalen Match mehr über Storytelling, über das Character Development gehen kannst.
Das stimmt. Ja, schauen wir mal. Also ich denke aber auch, dass wir dann über kurz oder lang natürlich hier das Match zwischen dem Fiend und Braun Strowman kriegen. Aber hier mein Tipp ist auf jeden Fall, dass Braun Strowman den
Kampf. Die Ehre verteidigt.
Die Ehre, genau. Und seine Vergangenheit quasi tilgt und hier den Swamp Leader Bray Wyatt in seine Schranken verweist. Und wie ist es bei dir?
Ja, yep, das sehe ich auch so. Und dann kriegen wir beim SummerSlam im Performance Center den Fiend.
Ja, oder irgendwo was anderes mal wieder. Also man weiß ja nicht genau, wo dann der Fiend einen Braun Strowman hin verschlägt.
Also ein Strandbrawl oder so, passend zum SummerSlam halt.
Genau, hatten wir schon lange nicht mehr. Wird mal wieder Zeit.
Ein Poolfight.
Irgendwie sowas. Was erwartest du dir jetzt hier insgesamt von dem Event?
Also das gerade durch diese drei Hauptmatches, also mit Eye for an Eye, Swamp Fight und WWE Championship Match, wo wir ja, also allein durch die beiden Stipulations, nicht wissen, was uns erwartet, und dann noch bei McIntyre gegen Dolph Ziggler, wo wir auch nicht wissen, was wir bekommen, ist es sehr schwierig, das einzuschätzen. Ich gehe trotzdem davon aus, dass das Ding hier unterhaltsamer wird als Backlash.
Ja.
Das steht schon mal fest. Aber es ist halt ganz schwer. Also, ich habe schon Bock drauf, weil ich auf mehrere Sachen gespannt bin. So, ich möchte schon wissen, also bei vier Matches interessiert mich schon stark, was passiert. Also Apollo Crews gegen MVP, das Eye for an Eye, der Swamp Fight und das WWE Championship Match. Da bin ich, kann man sagen, gespannt drauf. Und das war bei Backlash nicht so.
Backlash war natürlich auch eine Karte, die extrem auf dieses eine Match zugeschnitten gewesen ist. Hier ist die Karte ein bisschen ausgeglichen. Und wir haben zu allen Matches wirklich eine Fehde, um mal hier so ein bisschen positiver noch kurz zu reden. Mein Problem ist eher, dass das alles irgendwie sich so ein bisschen wabbelig anfühlt und dass ich den Grundtenor dieser Show nicht mag. Dieses Horror-Ding, das gefällt mir halt eben überhaupt nicht. Und dass ich eben befürchte, dass es zu sehr in die Trash-Richtung abgleitet. Ja. Und dass mir das dann eben auch zu viel wird, sagen wir es einfach mal so. Und ich bin da schon relativ hart gesotten. Also das weiß man ja, dass ich jetzt mit Trash durchaus gut umgehen kann. Aber hier ist es tatsächlich für mich, stellenweise könnte es da eben passieren, dass es da zu viel ist.
Also ich glaube aber schon, das hat Potenzial, ein Pay-Per-View zu werden, was die Fans sehr splittet.
Also da gehe ich von aus.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir jetzt irgendwie hier am Montag oder Dienstag sitzen und ich sage, ey, das war doch irgendwie komisch, aber richtig geil. Und du sagst, das war ja der absolute Müll. Also, da bin ich sehr gespannt drauf. Deswegen könnte man sagen, aufgrund der Situation freue ich mich schon, Extreme Rules zu gucken. Was ich jetzt auch nicht gedacht hätte. Aber jetzt, also, das kommt natürlich auch wieder ein bisschen dieser Preview-Hype, ne? den man ja immer so ein bisschen hat. Weil wenn ich ja die Preview mache, freue ich mich dann ja auch automatisch schon wieder drauf, die Review zu machen. Weil man sich dann ja die ganzen Fragen, die wir uns jetzt gerade stellen, beantwortet selber.
Ja.
Deswegen bin ich schon gehypt und erwarte mir jetzt erstmal, weil ich sage, komm, ich packe jetzt mal die Hoffnungskeule aus. Ich erwarte mir hier spaßige, hoffentlich 2,5 Stunden.
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass der Event nicht ganz so lang werden wird. Also 2,5 Stunden, maximal 3, das würde mir vollkommen reichen. Da wäre ich total zufrieden mit, auch gerade für die Anzahl der Matches, die wir jetzt hier haben mit 7 Stück, da reichen eigentlich 2,5 Stunden ganz, ganz locker aus. Wir werden ein Cinematic-Match auf jeden Fall bekommen mit dem Swamp-Fight. Wir werden CGI-Effekte bekommen, so wie es aussieht. Und ich bin gespannt, was wir da für eine Stipulation für das WWE-Championship-Match haben werden. Ansonsten, ich erwarte mir eigentlich hier einen recht unterhaltsamen Event, weil auch wenn manche Matches natürlich eher so dürftig aufgebaut sind, dürfen die zumindest unterhaltsam werden. Und von dem Trash-Faktor her hoffe ich einfach, dass mich das Swamp-Fight-Match hier und auch das Eye-for-an-Eye-Match nicht komplett abstoßen, um es mal ganz krass auszudrücken, weil ich glaube, damit steht und fällt dann auch die Qualität und der Eindruck der Card. Und damit würde ich aber sagen, wir können dann hier auch den Deckel auf die Vorschau drauf machen. Ich will aber hier noch ganz kurz zum Ende, außer willst du noch was sagen, Kai? Fällt mir gerade so ein.
Nee, Fragen an fragenheadlock.de, Patreon, Steady, wäre richtig cool. Horrorshow, ne? Denk dran, immer schön gruseln.
Ja, genau das. Aber ich wollte dann was Persönliches loswerden, weil wer natürlich No Holds Barred gehört hat.
Ah, ja, sicher. Klar. Ne? Deine persönliche Horrorshow.
die kommt dann im Oktober irgendwann. Mal gucken,
genau, wie das wird.
Ich wollte mich erstmal bedanken für die ganzen vielen Glückwünsche, die mich da erreicht haben auf dem unterschiedlichsten Wege. Bei Patreon und teilweise auch persönlich mich angeschrieben haben, bei Twitter und so weiter und so fort. Dankeschön dafür. Also wer No Holds Barred nicht gehört hat, ich werde Papa im Oktober. Wir erwarten einen kleinen Sohn. Und das wird eine spannende Zeit werden. Und das habe ich eben in No Holds Barred, weil das so schön off-topic gewesen ist, habe ich da das erste Mal erzählt. Jetzt erzähle ich es hier nochmal. Und das wird eine spannende Zeit werden. Wir freuen uns sehr. Wir sind schon dabei, das Kinderzimmer einzurichten. Passt auch gut hier in die neue Wohnung. Und das wird richtig cool. Also wir sind sehr gespannt drauf. Und ich wollte mich nochmal ganz lieb bedanken bei all denen, die hier schon an mich gedacht haben. Und Kai, du hast es gesagt, wenn man noch mehr von uns hören möchte, wir haben jetzt auch zuletzt wieder Match of the Week gehabt bei Patreon und Steady. Wir haben ein neues Watch-Along zu WWF In Your House zum ersten, auch da in Richtung Horrorshow, inklusive Stephanie Wyant und Todd Pattengill, hatten wir da ja auch noch gehabt, haben Shaggy und ich besprochen. Also schaut da gern vorbei. Und die Review zu Backlash, die gibt's dann, wollen wir am Montagabend aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ich schaffe, die dann noch zu schneiden. Also allerspätestens Dienstagmittag irgendwann um den Dreh dürfte die dann hier im Freefeed zu hören sein. Und was wir auch noch haben, ist natürlich dann morgen, da gibt's dann Head-to-Head hier auf dem Free-Kanal. Da besprechen dann der Markus Holzer, der Shaggy Schwarz und meine Wenigkeit wieder ein Abend im Monday Night Raw gegen Nitro natürlich. Und da geht's dann um den Abend, als die DX-Invasion stattgefunden hat und als Bret Hart bei der WCW hier geturnt ist. Auch das wird eine spannende Geschichte werden. So, jetzt habe ich genug geredet. Kai, willst du noch was sagen? Ich frag's noch mal.
Ja, also jetzt für alle, die sich natürlich fragen und bevor die Nachrichten kommen, natürlich, ich habe schon geklärt, das Kind wird Kai heißen.
Ja, natürlich. Warlord wird's heißen. Der kleine Warlord Bleich, so sieht's aus. So, dann sind wir durch. Wir hören uns dann ja schon morgen und dann eben zur Review von WWE, der Horror Show at Extreme Rules wieder. Und in dem Sinne, schönes Wochenende, hört Headlock, habt Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.